Kommen wir zum Journal Club.
Kommen wir zum Journal Club.
Ja, ich habe euch diesen Monat eine Studie mitgebracht. Und zwar ist es eine Studie, die von ihrem Studiendesign her nicht so wahnsinnig komplex ist. Ich fand sie aber inhaltlich trotzdem sehr spannend und habe sie euch deswegen mitgebracht. Und zwar ist der Titel der Studie Prospective Multicenter Evaluation of the Incidence of Unplanned Extubation and its Outcomes in French Intensive Care Units. Und dann hat sie noch einen fancy Namen, The Safe ICU Study. Ist von Guillemin heißt er wahrscheinlich, weil er ist ja Franzose, Guillemin et al. In Anesthesia, Critical Care and Pain Medicine im Oktober 2024 erschienen. Und als erstes würde mich interessieren, Torben und Dana, wie viele, so gefühlt, wie viele ungeplante Extubationen passieren denn so auf so einer Intensivstation? Habt ihr, also würdet ihr sagen, das ist eher häufig oder ist es selten?
Das kommt darauf an, wie zeitgerecht die Ärztinnen und Ärzte die Extubationen durchführen. Also.
Das ist eine sehr diplomatische Antwort.
Also da ich mich an meinen ersten Nachtdienst erinnere, bei der sich eine Patientin, die die Arme nicht festgemacht hatte, ziemlich frisch nach Herz-Lungen-Eingriff selber den Tubus gezogen hat und natürlich noch nicht so wach war, dass sie gut atmen konnte und vigilant war, ich glaube schon, dass das gar nicht so selten ist. Aber ich habe keine Zahlen.
Das trifft es sehr gut, was Sie da gefunden haben. Und deswegen fand ich die Studie so spannend. Und zwar ist, glaube ich, jedem klar, dass vor allem die ungeplanten, also sie haben unterschieden zwischen ungeplanten und Selbstextubationen. Das heißt, ungeplant ist, das muss ich vielleicht schon mal vorwegnehmen, damit jedem klar ist, wovon ich rede. Eine ungeplante Extubation ist, wenn irgendjemand des medizinischen Personals versehentlich den Tubus entfernt, zum Beispiel bei der Mundpflege oder bei der Umlagerung. Und eine Selbstextubation ist, wenn der Patient selbst sich den Tubus entfernt, und beides sind kritische Ereignisse, aber insbesondere natürlich die ungeplante Extubation. Und solche Zwischenfälle werden normalerweise als Anzahl Ereignisse pro 100 Beatmungstage erfasst, damit man das halt besser vergleichen kann. Und genau, insbesondere die Selbstextubation ist natürlich eine der Konsequenzen der immer populärer und auch von den aktuellen Guidelines geforderten spontanen Atmungsversuchen und Aufwachversuchen. Und es gibt bisher gemäß den AutorInnen nur kleinere Studien zu Inzidenz und Outcome von ungeplanten Extubationen und Selbstextubationen, und diese haben widersprüchliche Ergebnisse. Deswegen haben sie jetzt diese große prospektive Multicenter-Kohortenstudie gemacht, um einerseits die Inzidenz und andererseits die Charakteristika und Outcomes der ungeplanten Extubationen zu untersuchen. Sie haben außerdem die Hypothese untersucht, dass eine erfolglose Selbstextubation mit Reintubation innerhalb der ersten 7 Tage mit einem schlechteren Outcome assoziiert ist als eine erfolgreiche Selbstextubation ohne Reintubation. Zu den Methoden: Es ist eine epidemiologische Beobachtungsstudie auf französischen Intensivstationen, und was sie gemacht haben, war sehr pragmatisch. Die französische Gesellschaft für Anästhesie und Intensivmedizin hat einfach Anfragen an alle französischen Intensivstationen verschickt, und die Intensivstationen, die sich zurückgemeldet haben, wurden eingeschlossen. Der Studienzeitraum war 1 Jahr, und das Jahr haben sie unterteilt in 2 Abschnitte. Und zwar haben sie im ersten Studienabschnitt alle geplanten und ungeplanten Extubationen untersucht, und der erste Studienabschnitt ging 3 Monate. Also quasi um die Inzidenz herauszufinden. Und im zweiten Studienabschnitt haben sie nur die ungeplanten Extubationen untersucht. Genau. Und eine ungeplante Extubation wurde definiert als die Entfernung des Tubus ohne Möglichkeit, ihn ohne erneute Laryngoskopie wieder zu platzieren. Das ist, finde ich, wichtig, weil manchmal kommt der Tubus ja so ein Stückchen weiter raus und dann steckt man den wieder rein, und das zählt halt nicht, wenn das passiert. Genau, was ich vorhin schon gesagt habe, sie haben quasi ungeplante Extubationen untersucht, und die setzen sich zusammen aus den Selbstextubationen, nämlich der Entfernung des Tubus durch den Patienten selbst, und den versehentlichen Extubationen, also Entfernung des Tubus durch irgendjemanden vom Personal. Und das Versagen der ungeplanten Extubation wurde als Reintubation innerhalb der ersten 7 Tage definiert, und die Inzidenz haben sie, wie vorhin schon gesagt, gemessen als Anzahl der ungeplanten Extubationen pro 100 Beatmungstage. Als Spontanatmung ohne Reintubation haben sie eine suffiziente Spontanatmung ohne notwendige nicht-invasive Ventilation definiert. Das fand ich spannend, weil sie durften zwar geplant prophylaktisch NIF anwenden nach der Extubation, aber halt nicht, wenn der Patient zum Beispiel respiratorisch insuffizient war. Das fand ich ehrlich gesagt ein bisschen seltsam, weil wenn sich jemand ungeplant extubiert und er ist so ein bisschen grenzwertig, dann wäre das jetzt, je nachdem wie stabil der ist, persönlich mein erstes Go-To, was ich probieren würde.
Das ist absolut so. Also ich meine, wenn jemand, also als allererstes die NIF-Maske drauf.
Ja, also hätte ich jetzt auch so gemacht, deswegen fand ich das ehrlich gesagt ein bisschen seltsam. Genau, die Outcomes der Selbstextubation wurden mittels eines Propensity Score Matchings mit den geplanten Extubationen verglichen und sie haben zusätzlich, weil das natürlich einfach eine Kohortenstudie war, ein logistisches Regressionsmodell gerechnet, um für die Variablen zu adjustieren, die zwischen den beabsichtigten und den ungeplanten Extubationen signifikant unterschiedlich waren. Und die Faktoren, für die sie adjustiert haben, waren Alter, der BMI, die Rate an Covid-Infektionen, die Dauer des Intensivaufenthalts vor der Extubation und der Horowitz-Index vor Extubation und die Delir, also ob die Patienten ein Delir hatten oder nicht. Das sind natürlich alles Dinge, bei denen man sich gut vorstellen kann, dass die den Erfolg einer Extubation einen maßgeblichen Unterschied machen. Genau, zu den Ergebnissen. Die Daten wurden auf 47 Intensivstationen in ganz Frankreich erhoben. Allerdings sind zwei der 47 abgesprungen und haben die Studie nicht beendet. Deswegen haben sie nur Datensätze aus 45 Intensivstationen am Ende eingeschlossen. Und sie hatten insgesamt 41.574 Beatmungstage. Und da während dieser Zeit kam es zu 4.453 geplanten und 428 ungeplanten Extubationen. Das ergibt eine Inzidenz von einer ungeplanten Extubation pro 100 Beatmungstagen. Und damit hatte Dana recht, das ist gar nicht so wahnsinnig selten, wie man vielleicht denken möchte. 88% der ungeplanten Extubationen waren Selbstextubationen.
Aber jeder von uns hat ja auch schon mehr als eine ungeplante Extubation erlebt, oder? Also das ist ja schon...
Also vor allem Selbstextubation.
Ja, also jetzt natürlich nicht so differenziert, ob durch Patientinnen und Patienten oder durch Pflegekraft, aber das passiert. Also selbst Tracheostoma-Entfernungen ungeplant passieren.
Voll.
Leider.
Ich finde trotzdem...
Für meinen Alterungsprozess.
Also, voll, ich finde, 100 Beatmungstage hat man ja auf so einer Intensivstation aber auch einfach sauschnell zusammen.
Absolut.
Also, ich meine, wenn du 25 beatmete Patienten hast, dann hast du das ja nach 4 Tagen zusammen. Und damit finde ich das einfach schon häufiger, als ich mir das zumindest vorgestellt hatte. Genau, 88% der ungeplanten Extubationen waren Selbstextubationen und 12% waren versehentliche Extubationen. Insgesamt waren 605 PatientInnen von ungeplanten Extubationen betroffen. Allerdings wird in diesem Paper leider nirgends erwähnt, wie viele PatientInnen sie denn da mit ihren zahlreichen Beatmungstagen überhaupt untersucht haben. Das fand ich irgendwie schade. Und die Patienten mit einer versehentlichen Extubation waren durch das Personal, waren signifikant älter, hatten einen höheren BMI und waren signifikant öfter wegen internistischen Krankheitsbildern, unter anderem Covid-19, auf der Intensivstation. Sie waren außerdem länger auf der Intensivstation vor der Extubation als die Patienten, die sich selbst extubiert haben. Und was ich auch sehr spannend fand, ist, dass die ungeplanten Extubationen am häufigsten im Tagdienst passiert sind. Und zwar meistens um 8 Uhr morgens, wo man sich ja schon fragen kann, woran das liegt. Vielleicht war da Visite und das ganze Personal war anderweitig beschäftigt und man hatte nachts die Sedierung pausiert, damit man die dann morgens schön nach der Visite extubieren kann. Das ist jetzt meine Hypothese. Das fand ich auf jeden Fall spannend. Und dann haben sie noch untersucht, warum... Die Patienten sich selbst extubiert haben und Unwohlsein war der häufigste Grund, der durch die Patienten angegeben wurde, nämlich in 76% der Fälle. Patienten mit einer versehentlichen Extubation entwickelten signifikant häufiger direkte Komplikationen als die mit einer Selbstextubation. Das ist irgendwie auch logisch. Es kam häufiger zu Kreislaufstillständen, schweren respiratorischen und hämodynamischen Komplikationen. Das macht natürlich alles Sinn, weil die ja auch noch deutlich mehr Sauerstoff hatten an ihrem Beatmungsgerät und zum Teil halt auch noch sicher sehr hohe Katecholaminraten und einfach halt noch nicht bereit waren für eine Extubation. 35% der selbstextubierten und 83% der versehentlich extubierten Patienten wurden innerhalb der ersten 7 Tage reintubiert und die durchschnittliche Zeit bis zur Reintubation war mit 4 versus 102 Minuten signifikant kürzer bei den Patienten mit der versehentlichen Extubation. Die selbst extubierten Patienten hatten verglichen mit den geplanten Extubationen eine signifikant höhere Rate von Extubationsversagen mit 35 versus 15%, eine längere Beatmungsdauer nach Reintubation und aber keinen signifikanten Unterschied in der Mortalität. Was habt ihr denn Lustiges? Zusammenfassend kann man sagen, ungeplante Extubationen sind also häufig. Das heißt, es sind ungefähr 9% aller Extubationen auf der Intensivstation. Und eine akzidentielle Extubation hat erwartungsgemäß ein deutlich schlechteres Outcome als die Selbstextubation. Und verglichen mit geplanten Extubationen haben Selbstextubationen eine höhere Rate an Extubationsversagen, aber keine höhere Mortalität. Eine frühe Mobilisation scheint nicht mit einer höheren Rate an ungeplanten Extubationen assoziiert zu sein. Es passierte nämlich keine ungeplante Extubation, währenddem der Patient zum Beispiel im Stuhl war. Was aber auch noch sehr spannend war, ist, dass seltener Selbstextubationen auf Intensivstationen mit einer liberalen Besuchspolitik passieren. So sind nur 13% der Selbstextubationen passiert, wenn Angehörige oder Personal am Bett waren. Das heißt, das könnte ein protektiver Faktor sein. Insgesamt hat die Studie natürlich zahlreiche Limitationen, weil es natürlich einfach eine Kohortenstudie war. Trotzdem fand ich es ganz spannend, auch wenn viele der Dinge, die sie da rausgefunden haben, natürlich sehr offensichtlich sind und eigentlich nur das bestätigen, was wir uns eigentlich schon gedacht haben. Was ja aber trotzdem nicht grundsätzlich schlecht ist, weil jetzt haben wir wenigstens Daten dazu.
Ja, danke Paula. Super alltagstaugliche Studie. Und ja, gut. Also das mit dem NIF, das stört mich schon sehr, weil das tatsächlich, also manchmal in meinem Kopf schon fest mit drinne ist. Okay, ich extubiere den jetzt und danach kommt die NIF-Maske drauf, selbst bei geplanten, wenn der jetzt irgendwelche Risikofaktoren hat, Adipositas oder so. Deswegen, aber gut, das, also ich meine, klar, dabei durften sie es, aber wann ist geplant und wann ist Atemversagen?
Oh. Ja, finde ich auch schwierig, weil ich meine, wenn sich jemand selbst extubiert hat, dann kann man dem, wenn der ja nicht ganz schlecht atmet und eh einen spontanen Atemversuch hatte, vielleicht auch eine Chance geben. Und dann kann man den mit der NIF vielleicht darüber retten, dass man ihn halt eben nicht reintubieren muss.
Ja.
Wir versuchen das auch oft dann so, also wenn es jetzt nicht komplett irgendwie von der Hand zu weisen ist, dass das vielleicht klappen könnte, dann probiert man es halt und dann sieht man halt, okay, es geht nicht. Wobei man ja auch sagen muss, ehrlicherweise, man muss auch ein bisschen die restliche Station sehen, weil wenn du gerade irgendwie eine Massivtransfusion am anderen Bett hast, dann ist es halt schwierig irgendwie da abzuwarten, ob das jetzt geht oder nicht und zu gucken und da halt am Bett zu stehen. Also das sind ja multifaktorielle Dinge.
Absolut, finde ich ein ganz wichtiger Faktor. Wie läuft die Station gerade?
Ja, und wie viele Kapazitäten hast du halt auch im Tagdienst mit mehreren Ärzten und Ärztinnen hast du vielleicht eher die Möglichkeit, auch das ein bisschen zu beobachten und zu gucken und relativ vigilant zu sein. Schafft er das oder schafft er das nicht? Erschöpft er sich? Und ansonsten, wenn du halt nachts alleine bist, dann kannst du halt auch nur begrenzt sozusagen Brände löschen.
Ja, absolut. Ganz
und das, ich möchte aber jetzt betonen, wir sind natürlich keine Alleinspieler, ne? Also Ärztinnen und Ärzte sind ja immer darauf angewiesen, dass auch das Pflegepersonal da super mitmacht und ganz oft ist das natürlich auch eine Kumulation. Also wenn wir da jetzt viele Pflegekräfte haben, die sich im Zweifel dann damit beschäftigen können, die können ja auch unendlich viel mit abpuffern. Ich möchte das nur betonen, nicht, dass es so Ärzte first und danach kommt lange nichts, so meine ich das überhaupt nicht.
Genau, aber es liegt ja auch darauf, wie fachlich ausgebildet ist die Pflegekraft, die du da gerade hast. Wie ist die vielleicht auch gerade von ihren, genauso wie bei uns, von ihren kognitiven Reserven, hat die vielleicht Stress zu Hause? Also es ist super wichtig, das Team zu kennen. Das wird halt.
Wie viele Kügelchen sind denn vorhanden bei den Leuten?
Genau, also ich finde es, das mag ich am Nachtdienst so, dass ich im Nachtdienst Zeit habe, mich mit den Pflegekräften hinzusetzen und einen Kaffee zu trinken. Weil dann weiß ich, die hat gerade Stress zu Hause und da läuft es mit dem Kind gerade nicht so, aber die hat eine gute Phase und macht gerade eine Weiterbildung zur Beatmungstherapeutin oder wie auch immer, ist gerade voll motiviert. Dann kriegt man solche Sachen mit und kann plötzlich sein Team ganz anders einsetzen, als wenn du nur so im Frühdienst meistens aneinander vorbei arbeitest. Sag ich jetzt mal.
Ja.
Also.
Das stimmt.
Ja.
Was ich sehr cool finde, ist, dass die nur zu dem, was Dana gerade gesagt hat, dass sie hier in UK Nurse-led Extubation machen. Und ich finde das super cool, weil die wahnsinnig gut ausgebildet sind und die halt auch die gleichen eigentlich Extubationskriterien abarbeiten. Das ist natürlich alles immer in Rücksprache mit den Ärzten, aber grundsätzlich haben die Pflegekräfte die Führung und das finde ich total cool und ja, einfach auch sehr schön zu sehen, wie das halt auch anders funktioniert.
Absolut wichtig, ja. Guter Aspekt nochmal.
Okay. Ich würde sagen, wir machen weiter mit der nächsten Studie und die habe ich mit Paula Beck, einer anderen Paula, vorher aufgenommen und viel Spaß beim Hören. Für meine diesmonatige Studie habe ich die Erstautorin zu Gast und erstmal möchte ich kurz erzählen, wie ich überhaupt auf die Studie gekommen bin, weil ich saß abends auf der Couch und plötzlich hält mir meine Frau das Handy vor die Nase und sagt, hier, das ist doch was für euch. Und dann ist sie tatsächlich über ein Netzwerk, was es gibt, die Chirurgin heißt das, auf die Studie von Paula aufmerksam geworden und hat die gelesen und hat an unseren Journal Club gedacht. Und ja, so bin ich mit Paula in Kontakt gekommen. Paula, schön, dass du da bist.
Ja, herzlichen Dank. Ich freue mich, dass ich hier sein darf.
Paula, magst du mal ein paar Worte zu dir verlieren, dass wir dich einordnen können?
Gerne. Also ich bin von Haus aus Allgemeinchirurgin und Unfallchirurgin, arbeite als unfallchirurgische Oberärztin in einem großen Krankenhaus im Schwarzwald. Wir sind überregionales Traumazentrum und SAV-Haus, das heißt, wir haben relativ viel Trauma bei uns. Ich habe noch einen Master gemacht in London an der Queen Mary University in Trauma Sciences. Das heißt, mein Schwerpunkt liegt klar im Unfallchirurgie-Teil von Orthopädie und Unfallchirurgie. Und in meiner Freizeit engagiere ich mich bei den Chirurginnen. Ich bin da im erweiterten Vorstand. Ich darf da ein bisschen mit planen und gestalten. Das ist ein ganz großartiger Verein. Und ich bin in der Sektion NIST, der Sektion für Notfallmedizin, Intensivmedizin und Schwerverletztenversorgung der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie. Und aus der rekrutiert sich auch in großen Teilen die Autorengruppe für die Studie, die wir heute besprechen wollen.
Ja, erstmal wollte ich noch kurz auf die Chirurgin, weil ich finde es tatsächlich auch ganz großartig, wo, ich weiß gar nicht, ob dir das bewusst ist, aber wo ihr meiner Frau sehr geholfen habt, war bei im Endeffekt weiter operieren in der Schwangerschaft. Da war sie bei uns in der Klinik nämlich die allererste, die das so machen wollte. Und um die ganzen, ich sag mal, Richtlinien einzuhalten, war der Arbeitgeber vielleicht nicht so hinterher, wie man das erwarten würde. Aber über die Chirurgin hat meine Frau da viele Infos gekriegt, um das dann am Ende doch machen zu können.
Das, ja, mega.
Das hat auch für die häusliche Zufriedenheit sehr viel beigetragen bei mir.
Das kann ich mir vorstellen, ja. Ja, großartig. Genau für solche Geschichten ist es ja da, ne? Dieses Netzwerk. Wir haben uns vor 3,5 Jahren mittlerweile, glaube ich, gegründet und es sind mittlerweile über 2600 Frauen Mitglied, was, finde ich, unfassbar viel ist und irgendwie zeigt, dass es echt an der Zeit war. Und also ich glaube, das lebt vor allem vom Austausch und davon, dass man einfach plötzlich merkt, dass man nicht allein ist in keiner Situation. Ob man jetzt eine Frau ist, die schwanger ist und weiter operieren will oder ob man eine Frau ist, die vielleicht Oberärztin werden will und in ihrer eigenen Klinik noch nie erlebt hat, dass eine Frau chirurgische Oberärztin geworden ist, dann kann man auf unser Netzwerk-Chat gucken bei Silo und sieht plötzlich irgendwie 300 Oberärztinnen im Chat und denkt so, okay, es geht irgendwie doch. Und das gibt einem schon enorm Rückenwind. Und gerade jetzt das Operieren in der Schwangerschaft ist ja ein Riesenthema. Da ist jetzt gerade vor kurzem ein Positionspapier rausgekommen, auch mit Positivlisten, die von allen Fachgesellschaften konsentiert sind, sodass einfach halt jede hingehen kann zu ihrem Chef und zum Betriebsarzt und sagen kann, hey, guck mal, hier gibt's diese Liste, da haben alle großen Tiere drüber geguckt und sind einverstanden, all das darf ich operieren, wenn ich schwanger bin, also lasst mich das bitte machen. Und man kann sich auch austauschen in den Chats und findet andere, die diesen Weg schon gegangen sind und dann fühlt man sich wirklich gleich viel weniger alleine.
Ja, ganz wichtig. Relativ parallel zu dem, was ihr gemacht habt, gab es das auch in der Anästhesie, also Narkose machen in der Schwangerschaft. Ja, ist ja auch gut. Viele Jahre lang hieß schwanger sein in der Anästhesie ja Prämedambulanz.
Ja, das auch kann, richtig sexy.
Das kann für 7 Monate auch ganz schön, also es ist so schon schmerzhaft, aber für 7 Monate am Stück. Gut, wir sind ein bisschen abgeschwiffen. Kommen wir zur Studie. Magst du einmal erzählen, wie ihr drauf gekommen seid? Ich finde es super spannend.
Ja, also vielleicht ist es an der Zeit, den Titel zu nennen, der bewusst ein bisschen provokativ gewählt ist. Wir haben die Studie unter dem Arbeitstitel The Nipple Trial geplant, wobei Nipple natürlich eine Abkürzung ist und steht für Nipple Position to Pinpoint Localization of Chest Drain Insertion in Female Trauma Patients.
Ich muss jetzt kurz einmal fragen, habt ihr erst den Namen des Trials und dann das Akronym gebildet oder andersrum?
Das Akronym war purer Zufall. Also, das konnte keiner ahnen, dass es dabei bleibt. Naja, nee, vielleicht war das Akronym zuerst da.
Okay.
Aber, also, der Gedanke dahinter ist der folgende. Wir saßen zusammen mit 6 Leuten. Wir waren beim ACT-Kurs. Ich weiß nicht, ob der dir was sagt. Das ist ein Kurs, da können auch Anästhesistinnen und Anästhesisten teilnehmen von der Akademie für Unfallchirurgie. Und da geht es um notfallchirurgische Eingriffe beziehungsweise um Notfall, auch Notfallnarkosen beim Trauma. Und man lernt zum Teil an anästhesierten Schweinen und zum Teil an Leichen irgendwie sowohl Zugangswege als auch wirklich Notfalleingriffe. Und das ist echt, glaube ich, traumachirurgisch, auch interdisziplinär, es ist nicht nur Knochen, sondern eben auch Höhlentrauma, lernt man echt, glaube ich, das meiste, was man so hier in der Gegend lernen kann. Und da saßen wir eben mit ein paar Leuten und es geht 3 Tage. Das heißt, wir hatten einmal so ein Gruppenabendessen mit allen und einen Abend im Abendessen im kleineren Kreis. Und da haben wir drüber diskutiert, dass wir natürlich alle ATLS gemacht haben und oder ETC und oder Studierendenkurse zum Anlegen von Thoraxdrainagen. Und ein immer wieder aufkommendes Thema ist, dass der 5. Interkostalraum gefunden werden muss, um das Triangle of Safety zu definieren, wo in der Bülow-Position die Thoraxdrainage eingebracht wird. Und dass man bei Männern die Mamille als Marker für den 5. Interkostalraum nehmen kann, aber bei Frauen eben nicht, weil durch die Schwerkraft und große Brüste die Mamille irgendwo ist. Und dann gibt's immer sehr lustige Menschen, die dann Anekdoten erzählen, wie sich dann die Thoraxdrainage irgendwo unterhalb der Leber wiederfindet, je nach Brustgröße und so. Und dann lachen alle einmal mehr oder weniger peinlich berührt. Und dann haben wir aber drüber geredet, dass eigentlich ja Frauen, so wie Männer auch, wenn sie ein schweres Trauma hatten und in den Schockraum kommen, normalerweise flach auf dem Rücken gelagert werden. Und dann haben wir darüber nachgedacht, dass die Schwerkraft ja dann in diesem Fall nicht zu den Füßen wirkt, sondern sozusagen seitlich am Thorax runter in Richtung Boden. Und dann haben wir uns gefragt, was das wohl mit der Mamillenposition macht in Bezug auf den 5. Interkostalraum. Und so sind wir auf die Idee zur Studie gekommen.
Super, super spannend und tatsächlich ja auch präklinisch absolut Alltag, weil es geht ja einfach dann meistens in solchen Situationen genau wie im Schockraum um Geschwindigkeit.
Ja.
Genau, und wie habt ihr euch dem Thema dann genähert?
Ja, also letztlich war das vorhin, was wir besprochen haben, dann eigentlich gar keine Ausschweifung vom Thema, sondern eine gute Einleitung, weil wir haben dann beschlossen, wir messen einfach selber nach und ich habe eben über die Chirurginnen, die eine sehr aktive Chatkultur pflegen, Zugriff auf viele Frauen, die wissen, wie man Interkostalräume zählt. Und dann haben wir einen Online-Fragebogen designt und haben die Kolleginnen gebeten, dass sie sich zu Hause mal nackt hinlegen und auszählen, in welchem Interkostalraum ihre Mamille ist, links und rechts, und das in unseren Fragebogen eintragen. Und wir hatten den einen Monat online und da haben knapp 240 Frauen reagiert, sodass wir dann auch eine respektable Anzahl an Ergebnissen, an Nippeln hatten, die wir auswerten konnten. Und wir haben letztlich 208 Frauen einschließen können in unsere Studie.
Also wahrscheinlich 416 Nippel?
Genau, 416 Nippel haben wir gefragt. Nee, und damit sind wir ganz weit vorne, muss man sagen, ohne uns jetzt selber auf die Schulter klopfen zu wollen, aber in der Literaturrecherche dann ist uns aufgefallen, dass eigentlich dieser 5. Interkostalraum immer nur kolportiert wird, aber wir haben jetzt nicht so richtig belastbare Primärliteratur gefunden, wo das herkommt, sodass so eine große Kohorte von lebenden Menschen unseres Wissens nach bisher noch nicht untersucht wurde.
Also ist die Evidenz jetzt bei Frauen viel, viel besser als bei Männern?
Ja, so interpretieren wir es. Also wir haben jetzt den Gender Knowledge Gap einmal umgedreht, glaube ich. Für Frauen können wir es jetzt sicher sagen, bei Männern sind wir uns noch nicht so sicher. Ja.
Sehr, sehr schön. Und ich finde, super pragmatisch, direkt in das tägliche Handeln integrieren lässt. Das ist ja häufig so ein Problem bei Studien, dass man sich immer fragt, wie beeinflusst das mein tägliches Handeln? Und das ist bei euch nun gar nicht da. Ich habe tatsächlich, als ich das gelesen habe, auch so ein nicht die Literaturrecherche, die ihr gemacht habt, aber auch mal so quer gelesen bei PubMed. Und ich habe zu Kindern gefunden, dass es da ein paar Studien gibt. Also ich habe zwei gefunden, die zumindest sagen, dass die Mamillenlinie für die Nadeldekompression, nicht für die Anlage der Thoraxdrainage, auch sicher ist. Ja, aber das ist auch tatsächlich das Einzige, was ich neben eurer Studie.
Bei Kindern darf man ja vielleicht noch davon ausgehen, zumindest bei normalgewichtigen Kindern, dass die Schwerkraft da noch nicht so eine große Rolle spielt in Lage der Mamille. Ja,
ja, wobei ich mich dann kurz gefragt habe, ich meine, bei Erwachsenen ist die Nadeldekompression ja mehr oder weniger raus. Die Studie ist gar nicht so alt, die ich gefunden habe, weil die ist von 2020. Aber bei Kindern würde ich vielleicht auch, bevor ich eine Thoraxdrainage lege, doch vielleicht erstmal zur Nadel greifen, was ich bei Erwachsenen eigentlich eher selten mache. Aber da wäre die Hemmschwelle sicherlich eine andere als beim Erwachsenen. Ja, sehr schön.
Da passt halt auch der Finger nicht so gut durch den Interkostalraum, ja, je nach Kindesalter.
Ja. Und du hast mit der Studie aufgrund deines schönen Vortrags und des schönen Designs auch gleich den Science Slam Preis beim Kongress der Unfallchirurginnen gewonnen. Ist das richtig?
Ja, das ist korrekt. Genau, der war jetzt also wir nehmen heute auf am 3. November, das ist jetzt eine Woche her, dass der Kongress stattgefunden hat, der DKU, der Deutsche Kongress für Orthopädie und Unfallchirurgie, der größte in Europa, findet jährlich in Berlin statt, das ist Klassentreffen irgendwie, da traben alle immer hin und da gibt es jetzt im 7. Jahr gab es einen Science Slam, das ist mittlerweile so ein Erfolgskonzept, mittwochs abends gibt es Bier und Brezeln und dann können sich da alle entspannt hinsetzen und den Slammern zuhören. Und dieses Thema hat sich natürlich perfekt angeboten. Ich musste eigentlich gar nicht mehr viel machen. Es war auf jeden Fall ein großer Erfolg. Ich freue mich natürlich total über den Sieg. Und dass dann zwei Tage später das Paper akzeptiert wurde, war natürlich the cherry on top sozusagen. Ja, das hat Spaß gemacht.
Perfekt. Wo wird das Paper veröffentlicht?
Journal of Clinical Medicine ist auch Open Access. Wir können, wenn das für euch okay ist, jetzt gerne verlinken.
Ja, auf jeden Fall packen wir auf jeden Fall in die Shownotes. Sonst fragt man ja immer, wie sehen die Folgearbeiten aus? Habt ihr Folgearbeiten geplant? Oder?
Haben wir ja. Tatsächlich sind wir gerade konkret in die Planung eingestiegen. Vielleicht, wenn du mir noch einen kleinen Schwenk erlaubst. Der Ursprungsgedanke dieses Papers war, dass wir es eigentlich veröffentlichen wollten in der Weihnachtsausgabe vom British Medical Journal. Die machen ja einmal im Jahr zu Weihnachten, ne, dann darf man so witzige Studien, die aber irgendwie doch akademisch sauber gemacht sind und methodisch irgendwie ordentlich, die kann man dann da publizieren. Und dann haben wir Nippel da eingereicht und die haben es abgelehnt. Unter anderem, also es gab einen sehr strengen Reviewer, so einen Thoraxchirurgen aus England, glaube ich, und der hat es abgelehnt, unter anderem mit der Begründung, dass unsere Messmethodik zu subjektiv sei und man ja nicht wissen könne, ob die Frauen nicht Fehler gemacht haben beim Abzählen der Interkostalräume. Das hat uns kurz irritiert, weil wir gedacht haben, so okay, das waren alles Chirurginnen, die schneiden täglich landmarkenorientiert in Menschen rein, die sollten in der Lage sein, ihre eigenen Rippen zu zählen, aber gut, British Medical wollte also nicht und dann haben wir gedacht, dann müssen wir uns jetzt eine Methode ausdenken, die irgendwie objektiver ist und unser nächster Plan involviert jetzt Polytrauma-CTs und da wollen wir mal gucken, dass wir es eben auch auf Männer ausweiten und ein bisschen größere Fallzahlen generieren und eben eine objektivierbare Messmethode und dann schauen, ob sich das auch auf eine größere Kohorte anwenden lässt. Also ich glaube, wir haben es noch gar nicht gesagt, wir haben rausgefunden, dass unsere Hypothese stimmt. Der Nippel befindet sich im Schnitt bei der liegenden Frau im 5,08. Interkostalraum. Also es war wirklich wunderschön zu sehen, das Ergebnis. Und jetzt wollen wir gucken, ob es auch für Männer gilt und auch für Ältere. Unsere Kohorte waren Chirurginnen, das heißt hauptsächlich waren die zwischen 30 und 50, bisschen schlanker als der Durchschnitt. Das heißt, natürlich muss unsere Aussage so ein bisschen mit Vorsicht betrachtet werden. Ne? Wir können nichts über die ganz Alten sagen, wir können auch nichts über die ganz Adipösen sagen und wir können nichts über Männer sagen. Das wollen wir dann halt jetzt ein bisschen breiter aufstellen.
Sind CT-Studien ja super für geeignet. Und wenn man eben ein großes Traumazentrum oder vielleicht sogar mehrere hat. Schöne Geschichte und zeigt mal wieder, dass gute Ideen nicht immer am Schreibtisch entstehen, sondern vielleicht auf einem Traumakurs oder irgendwo bei einem Bier.
Genauso.
Paula, hast du noch was loszuwerden?
Ja, abschließend muss man sagen, das sind natürlich wunderschöne statistische Ergebnisse. 5,08er Interkostalraum, perfekt, ist genau das, was wir uns gewünscht haben. Aber man muss eben dazu sagen, es ist nicht universell anwendbar. Wie gesagt, ganz alte und ganz adipöse gehen nicht. Wir haben nur Erwachsene angeguckt und man muss natürlich dran denken, dass der jetzt man nicht einfach die Thoraxdrainage durch die Brustwarze durchsticht, sondern dass weiterhin die Mamille der Marker ist für den fünften Interkostalraum und dieser stellt die untere Begrenzung des Triangle of Safety dar. Das heißt, wenn ihr eine Thoraxdrainage da reinlegt nach Landmarkentechnik, dann am besten einen Interkostalraum höher, als ihr denkt. Am Ende ist man eh immer grenzwertig tief.
Das wurde mir, wir lernen das bei uns von unseren Thoraxchirurgen und unsere Thoraxchirurgin hat mir genau das gesagt, Torben, immer höher als du denkst.
Ja, das ist, glaube ich, ein guter Ansatz.
Und ich bin Natascha da bis heute sehr dankbar für. Ich glaube, da bin ich immer ganz gut gefahren. Vielen, vielen Dank, Paula. Ich bin gespannt, ob wir irgendwann im Podcast vielleicht eine Fortsetzung machen können und die zweite Studie. Schick mir das gerne zu. Das finde ich super.
Werde ich machen. Und ganz herzlichen Dank dir. Ich freue mich natürlich, wenn alle die Studie lesen und runterladen und verbreiten. Ansonsten danke für die Einladung. Schön, dass ich hier sein durfte. Bin natürlich ein Riesenfan von Pin-Up-Docs schon seit vielen Jahren und war ein bisschen aufgeregt, dass ich jetzt hier auch sprechen darf. Deshalb danke.
Das freut mich sehr, dass wir, kriegt man immer gar nicht so mit, inwiefern Fachfremde den Podcast hören. Also jetzt.
Ja, ich bin ja auch Notfallmedizinerin. Ich darf auch ab und zu noch draußen spielen. Also von daher würde ich mich vielleicht zumindest als benachbart fachlich bezeichnen.
Und wie immer zum Abschluss gehören dir, Paula, die letzten Worte.
Ja, Torben, ganz herzlichen Dank nochmal, dass ich zu Gast sein durfte. Es hat mir wirklich einen Riesenspaß gemacht bei euch. Falls jemand der Zuhörenden jetzt noch nicht genug hat von Schwerverletztenversorgung und meiner Stimme, dann lade ich euch natürlich ganz herzlich ein, mal beim Protagonisten-Podcast reinzuhören. Der ist ein Podcast der Sektion NIS von der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie und beschäftigt sich mit verschiedenen Aspekten der Schwerverletztenversorgung. Auch da haben wir bereits kurz über die Nippelstudie gesprochen, wie ihr euch vorstellen könnt. Also bis bald.
Den verlinken wir natürlich dann auch in unsere Shownotes, falls ihr den direkten Link dazu haben wollt.
Perfekt.
Ja, passend zu dieser Studie ist das Passwort für den Journal Club Nippel.
So muss es sein.
Sehr schön.
Und netterweise hat uns Dominik diesen Monat auch noch eine Studie voraufgenommen, die er mit unserer Paula, also Paula Hofstetter, aufgenommen hat und die wir euch jetzt auch noch mit einspielen. Viel Spaß dabei.
Hi Paula, ich habe heute eine Studie mitgebracht und die würde ich gerne mit dir einmal so ein bisschen durchgehen. Und zwar geht es um das Psychological Wellbeing at the Time of Trauma Exposure and Risk of PTSD. Von Vogt et al., der gute Mann praktiziert in Boston in den USA und das Ganze ist publiziert worden im JAMA Open Network im Oktober 24. Und
nein, in den
alle,
USA hat niemand PTSD. Nein. Entschuldigung, der musste sein.
Genau, PTSD, ich wollte es einmal korrekt übersetzen, das ist die Post-Traumatic Stress Disorder und in Deutschland würden wir vermutlich am ehesten vom PTBS, also von der posttraumatischen Belastungsstörung sprechen. Genau, kommen wir zum Kontext. Die Lebenszeitprävalenz von Trauma ist laut den AutorInnen, und da unterscheiden sie gar nicht unbedingt in dieses psychologische oder chirurgische Trauma, weil ja beides die PTSD auslösen kann, von circa 1. Das heißt also, man kann sagen, jeder von uns erlebt im Leben wenigstens ein Trauma, was uns für PTSD prädisponiert. Und die Risikofaktoren, also was dann dazu beiträgt, dass das ausgelöst wird, das ist ja schon ganz gut untersucht. Was aber bisher noch nicht so gut untersucht ist, was sind denn so protektive Faktoren? Also was kann uns denn davor schützen? Oder anders formuliert, wie kann denn die Resilienz gegen die PTSD beziehungsweise das PTBS gefördert werden? Und was haben sie dann gemacht? Sie haben eine prospektive Kohortenstudie aufgelegt. Sie haben die Registerdaten von US-VeteranInnen genommen, welche ein Trauma erlebten. Und die Menschen, die sie da eingeschlossen haben, die haben ein Follow-up bis zu 3 Jahre nach der Entlassung bekommen. Und das bestand im Prinzip darin, dass sie einen Fragebogen 2-mal im Jahr ausgefüllt haben. Und welche Daten haben sie da erhoben? Da ging es erstmal um die Basisdaten, also Alter, Geschlecht, Bildungsstatus, Ethnie und so weiter und so fort. Und dann eben noch die Stressexposition. Ist eine Depression diagnostiziert? Gibt es bereits eine diagnostizierte PTSD? Und dann wurden halt die amerikanischen Diagnosekriterien für das PTSD abgefragt. Das können wir uns mal merken. Das wird dann später bei der Kritik der Studie nochmal wichtig.
Also was DSM-5?
Dann haben sie ganz viele wilde, bitte?
Was haben sie genommen, DSM-5? Oder was waren die Diagnosekriterien?
Ganz viel. Ich habe mir das alles durchgelesen, aber ich möchte das, also wen das interessiert, der kann da reinschauen. Die haben diesen DSM-5, glaube ich, heißt der, ne? Mhm. Ich weiß nicht genau, was in den USA da gibt. Die haben das auch so ein bisschen fragebogentechnisch gemacht, weil wenn ich das richtig verstehe und mich an mein Praktikum dort erinnere, ist es ja in Deutschland eigentlich so, dass ich das Ganze in einem Interview mache und nicht unbedingt so eine Liste durchgehe. Und die haben das irgendwie versucht, in so einen Fragebogen zu pressen.
Ja, es gibt genau schon auch der kann in sich Deutschland, glaube ich, verschiedene Testinventare, die man dafür verwenden kann.
Die sind in dem Paper explizit erwähnt.
Das ist doch gut, dann
könnt ihr euch dort gerne durchlesen. Genau. Und dann haben sie ganz, ganz viele wilde Modellrechnungen angestellt. Und warum haben sie das gemacht? Sie wollten halt diese ganzen Confounder rausrechnen, weil da gibt es natürlich ganz viel, was es irgendwie auslösen könnte. Und das kann man aber irgendwie ziemlich kurz halten, weil egal wie sie es gerechnet haben, kam immer das Gleiche raus. Bei wie vielen Menschen haben sie das gerechnet? Das waren 978 VeteranInnen, die waren zu 79% männlich und das mediane Alter war 33. Das macht doch irgendwie Sinn, wenn man von US-VeteranInnen spricht. Die werden wahrscheinlich nicht mit 60 in den Irak gegangen sein. Und am Ende kann man zusammenfassen, psychosoziales Wohlbefinden zum Zeitpunkt des Traumas senkt das PTSD-Risiko. Das heißt also hoher Bildungsstatus, wenig Stressexposition, keine Depression, kein bisheriges PTSD sind protektive Faktoren, dass man das nicht bekommt, wenn man einem Trauma ausgesetzt wird. Und dann habe ich mir erst überlegt, ob das wirklich sinnvoll ist, diese Studie vorzustellen, weil irgendwie ist es ja so ein bisschen Captain Obvious. Und dann habe ich mir einmal überlegt, was ich an der Studie gut finde. Also erstmal ist es Open Access, das ist natürlich immer gut. Man hat es bisher noch nicht wissenschaftlich untersucht, das ist auch ein totales Benefit. Und was ich halt irgendwie wichtig finde, ist, dass, also wir haben das ja irgendwie alles schon vermutet, aber wenn ich mich halt selber wohlfühle und mein psychosoziales Wohlbefinden gut ist, dann habe ich weniger Risiko. Ergo, wenn ich eine gefährdete Berufsgruppe bin oder einer gefährdeten Berufsgruppe angehöre, dann sollte ich ja versuchen, dieses Wohlbefinden hochzuhalten, um mich eben vor sowas zu schützen. So, was sind Limitationen dieser Studie? Die Veteraninnen haben sich halt selber eingeschätzt und berichtet, also das gab keinen Supervisor oder keinen Interviewpartner. Es war halt ein Observationsdesign, also es gab keine direkte Intervention, sondern die haben erstmal nur beobachtet. Und dann ist noch eine Frage, wie gut ist es übertragbar? Also das US-Militär, ich denke, ihr wisst selber, wie aktiv die sind, was sie so erleben. Da gibt es sicherlich ganz viele Traumata. Und ist es überhaupt mit einer deutschen Population zu vergleichen? Aber da habe ich mich dann gefragt, also A, auch bei uns passieren Katastrophen sicherlich deutlich seltener. Und dann B, ist es ja auch irgendwie total sinnvoll, Populationen zu untersuchen, wo diese Traumata häufiger vorkommen. Weil wenn ich weiß, was da funktioniert, ist es natürlich einfacher herauszufinden, was statistisch signifikant ist und dann bei uns anzuwenden, wo das halt einfach seltener vorkommt. Und deswegen ist die Übertragbarkeit natürlich begrenzt, aber grundsätzlich finde ich schon, dass man da irgendwie was mitmachen kann. Und was ich für mich persönlich mitgenommen habe, ist so ein bisschen try to keep your house clean, also versuche deinen Stress zu reduzieren, versuche dein psychosoziales Wohlbefinden irgendwie hochzuhalten, dann bist du davor geschützt und vor allen Dingen ist es auch für Institutionen irgendwie wichtig. Also wenn ich jetzt weiß, meinen Mitarbeitern geht's gut, die verdienen gutes Geld, die haben gerade keine Existenzängste, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die beim nächsten Zug und Glück mit einem PTBS nach Hause kommen, deutlich geringer. Und ich finde, das ist schon wichtig, dass wir das jetzt wissenschaftlich, dass wir da Daten haben, die das untermauern.
Ich finde das sehr spannend, vor allem, dass du die Studie jetzt versucht hast, auf uns ÄrztInnen oder auf Mitarbeitende im Allgemeinen zu übertragen, weil ich die ganze Zeit, als du darüber gesprochen hast, an unsere PatientInnen zum Beispiel auf der Intensivstation gedacht habe und ich mich gefragt habe, was können wir aus dieser Studie vielleicht auch für diese Population mitnehmen? Und ich glaube, dass wir ja da häufig, weil das unverhoffte Aufnahmen auf die Intensivstationen beispielsweise sind, da ja im Vorfeld wenig dafür tun können, dass wir aber vermutlich, wenn diese Risikofaktoren, die da identifiziert haben, tatsächlich auf die andere Population übertragbar wären, damit zumindest Risikofaktoren hätten, anhand derer wir Patienten mit einem besonders hohen Risiko für eine posttraumatische Belastungsstörung rausfiltern und die dann vielleicht auch weiterer Versorgung zuführen könnten.
Spannend, habe ich gar nicht dran gedacht, aber hast du natürlich vollkommen recht. Und ich würde sogar weitergehen. Ich finde, dass wir irgendwie, wenn wir halt wissen, dass die existenzielle Ängste haben und dass ich weiß, psychosoziales Wohlbefinden ist wichtig. Ich weiß also, dass geklärt ist, wenn jetzt das junge Polytrauma hat irgendwie eine Familie zu Hause und zwei Kinder. Ich weiß, dass die Wahrscheinlichkeit vom PTBS bei meinem Polytrauma deutlich geringer ist, wenn derjenige weiß, dass seine Familie oder diejenige weiß, dass die Familie zu Hause abgesichert ist. Und das ist natürlich für uns manchmal schwierig zu leisten, aber vielleicht ist die Hemmschwelle, dann doch mal einen Sozialdienst zu aktivieren oder eine Psychologin zu aktivieren, einfach ein bisschen geringer.
Ja, oder halt eben die junge Patientin mit der Borderline-Persönlichkeitsstörung, die als Polytrauma auf unserer Intensivstation liegt, dass die vielleicht aufgrund der vorangegangenen psychiatrischen Erkrankung einfach ein erhöhtes Risiko hat und damit vielleicht besonders von irgendeiner Art von Post-ICU psychologischer Betreuung profitieren würde.
Absolut.
Sehr spannend. Aber wie gesagt, die Frage ist natürlich, ist das übertragbar? Und gerade das mit den Existenzängsten, mit der auch finanziellen Absicherung, ist natürlich auch ein sehr US-amerikanisches Phänomen, muss man sagen. Ne? Natürlich fallen auch im deutschsprachigen Raum und in den Sozialstaaten, die wir haben, Menschen durch das Raster, aber zum Glück nicht in dem Maße.
Nein, und ich glaube, in der letzten Folge, Torben hat es ja auch, oder war das Torben oder Johannes? Irgendeiner hat gesagt, wir sollten unsere Studien auch immer nicht überbewerten und uns gut, ach nee, Dana war das, glaube ich, und überlegen, was wir aus unseren Studien mitnehmen. Und na klar will ich die Studie jetzt auch nicht überbewerten, aber ich fand das einfach total spannend, dass das halt wirklich so ist. Also wir reden halt oft drüber, aber dass man das einfach für sich und seine Patienten mal versuchen kann.
Ja, nee,
und ich glaube, das kostet ja nichts. Das ist ja keine Intervention, die irgendwie 10.000 Euro kostet.
Vielen Dank fürs Mitbringen, Dominik.